Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hallo Jutta.
Hallo Edith.
Ach, schön, dass du Zeit hast. Ja. Jutta, du hast also das Original-Futschi-Rezept erfunden.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich? Wie setzt sich denn jetzt so ein Original-Futschi zusammen?
Das habe ich 1972 erfunden. Ah. Hier stehen die Originalzutaten. Ganz wichtig ist Trendy-Cola.
Ja.
Keine andere, nur Trendy-Cola und natürlich der Chantre.
Chantre.
Ja. Und die Mischung ist 80-20.
Ah. Na, dann will ich uns mal so einen kleinen Futschi fertig machen, meine Damen und Herren, nicht?
Du schenkst ja gerne
natürlich.
Ein. Ich mach's ja nur jeden Tag, bin froh, wenn ich mal jemanden anders mache.
Ja, sicher.
Hey, ihr habt dich ja erkannt, das war Edith Schröder alias Adis Zabel beim Futschi-Wachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Und nun ist er da, Adis Zabel. Hallo Adis.
Ja, hallo.
Freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Also um es jetzt mal aufzuklären, Futschi trinken wir jetzt nicht. Es ist jetzt noch ein bisschen früh am Tag, aber wir haben beim Kaffee und beim Wasser. Aber ich würde gerne mal so anfangen. Und zwar, nun ist ja diese Figur Edith Schröder ja so ein bisschen so eine... Ja, so ein Denkmal oder so eine Würdigung von dem Bezirk Neukölln. Jetzt habe ich aber gelesen, dass du ja gar nicht ursprünglich aus Berlin-Neukölln kommst. Wie kam es denn dazu, dass du dich quasi so diesem Bezirk Berlin-Neukölln so gewidmet hast?
Naja, eigentlich komme ich ja aus Spandau, ne?
Aus Haselhorst habe ich.
Ja, noch, das ist ja noch ein bisschen
da
kleiner.
Da kommen wir gleich nochmal zu.
Bisschen abgelegener. die Edith Schröder, die gibt es schon länger. Ich habe ja irgendwie angefangen mit Super 8 Filmen und da tauchte Edith Schröder schon mal auf. Und ich habe dann ja wirklich mal in Neukölln gewohnt, viele Jahre. Und mit meinem damaligen Partner Hotte, Olaf Fried. Und da ist dann die Edith auf die Bühne gekommen und dann lebte sie halt auch in Neukölln. Und seitdem ist die da nicht mehr weg.
Ist das eigentlich auch so, ich meine, gut, nun ist die Figur ja sowieso jetzt so ein, wie soll ich es meinen, also ich meine es jetzt ganz positiv, so eine Klischeefigur jetzt sowieso, aber war eigentlich das so ein, gab es eigentlich so eine wirkliche Edith Schröder? Nee, oder ist einfach zusammengepackt aus vielen Figuren?
Naja, damals, als wir diese Super 8 Filme gemacht haben, da war ich ja irgendwie Anfang 20 und da waren so die Vorlagen, also die Eltern, Verwandte, Bekannte, also da gab es jetzt nicht eine einzelne Person, sondern einfach aus den Beobachtungen, die man damals so gemacht hat, ist die entstanden. Und die ist natürlich immer weiterentwickelt worden heutzutage. Ne?
Naja, es gibt ja viele Edith Schröders, glaube ich,
ne?
So in Neukölln, aber nicht nur in Neukölln.
Nee, eigentlich überall. Also ich habe letztlich mal in Angermünde, da bin ich umgestiegen mit der Bahn, auch eine Dame gesehen, die auch gerne Leggings trug, auch eigentlich nicht mehr in dem Alter, wo sie dafür geeignet war. Und also so modische Entgleisung gibt es überall.
Ja, und auch vor allem 30 Jahre nach der Erfindung von dieser Figur gibt es die auch immer noch.
Ja,
so,
ja,
ne?
Klar.
Also
ist ein Klassiker.
Ist ein
Bauhaus.
Klassiker. Aber ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, also Haselhorst, das muss man ja erklären für all die Hörer, die es nicht wissen, also es liegt noch hinter Spandau, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie in Haselhorst.
Ne? Ach so, nee, das liegt zwischen Siemensstadt und Spandau.
Ach so, okay.
Und da gibt es auch eine Bauhaussiedlung, und zwar die letzte, die gebaut wurde, da waren dann schon die Nazis dran, das ist die Reichsforschungssiedlung, da haben auch meine Oma gewohnt und so. Das ist irgendwie eine der größten Bauprojekte von der Weimarer Republik, die dann aber eben dann nach der Machtergreifung erst fertig geworden sind. Deswegen kennt die niemand.
Okay, aber was wurden da geforscht? Reichsforschungssiedlung?
Die haben daran geforscht, wie man günstig Häuser baut. Die haben das sind irgendwie da in fünf Jahren 3000 Wohnungen gebaut worden.
Also die Platte der Nazis sozusagen?
Nee, eben nicht. Das ist von der Weimarer Republik. Und die Nazis haben es dann halt, also die haben das noch vollendet.
Ach so,
dann
okay.
Ist es aber gar nicht mehr so in den Medien. Diese anderen Siedlungen sind ja alle viel bekannter.
Ja.
Wir haben dabei in so 15 Jahre Häusern gewohnt. Die Fortsetzung von dieser Siedlung.
Nee, ich finde es ganz interessant, weil ich bin auch so ein ich wollte schon sagen Zonenrandkind, nee, aber also Außenbezirkskind, weil Lichtenrade, ja. Lichtenrade ist, glaube ich, so aufregend wie Berlin-Haslohorst, glaube ich.
Durchaus.
ich habe mich gefragt, und zwar, ich habe nämlich die Super 8-Filme, die du erwähnt hast, die habe ich nämlich damals gar nicht gesehen, die habe ich erst später in den 90ern gesehen, und habt ihr die eigentlich damals dann auch in Berlin-Haselhorst gedreht oder irgendwo anders?
Nee, da habe ich dann schon in Charlottenburg gewohnt, da ging es dann los, war noch so kurzfristig bei meinen Eltern in der Paul-Herz-Siedlung in Charlottenburg, auch eine sehr schöne Ecke, Jakob-Kaiser-Platz, so in der Nähe vom Flughafen, zwischen Autobahnen. So
war damals schon ganz schön.
Ja, das war damals schön. Nee, und dann bin ich ja mit 18, habe ich mich ja gleich abgeseilt von den Eltern und bin nach Kreuzberg gezogen, war damals natürlich ganz wahnsinnig verrucht und gefährlich war.
Und aber trotzdem nochmal die Frage, und zwar diese Idee, also die Teufelsberger, so habt ihr euch ja genannt, so nennt ihr euch ja heute noch im Prinzip, ne?
Teufelsberg-Produktion. Naja, eigentlich nicht mehr. Wir haben halt irgendwann lief das so aus dem Ruder quasi, und wir haben halt irgendwie, das war noch im Tränenpalast, meine Show, das ist auch bestimmt schon 20 Jahre her, und die fand ich dann so schlecht und hat sich auch die Gruppe so mehr oder weniger aufgelöst, und deswegen dachte ich so, man lässt den Label lieber für diese Filmsachen von früher und führt es so nicht weiter.
Aber trotzdem noch die Frage, und zwar, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Also ich meine, das ist ja auch ungewöhnlich, ihr sagt, hallo, wir Super 8 und wir machen jetzt mal hier einen auf, ja, also Edith Schröder und ja, also diese ganzen Figuren, die ihr entwickelt habt. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen damals?
Naja, gut, also ich habe, als ich anfing meine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung als Herrenkonfektionsverkäufer, und damals habe ich Jörg Buttgereit kennengelernt, der Dekorateur gelernt hat.
Ach, stimmt, das habe ich mal gelesen, dass der Buttgereit, ja, stimmt.
Und wir
ja.
waren auf der gleichen Berufsschule, und der hat schon irgendwie so als Jugendlicher irgendwie so kleine Monsterfilme gemacht mit animierten Puppen, und das fand ich so ja, genau. Also da war es auch noch nicht ganz so schlimm, als wir uns kennenlernten.
Da waren wir in seiner sanften Phase.
Ja. Und ich fand es so abgefahren, und unsere Familie hat jetzt keine Super 8 Filme gemacht, und dann dachte ich so, man kann ja doch eigentlich da auch Spielfilme draus machen, und ursprünglich wollte ich eigentlich eher Filmemacher werden als auf die Bühne, also klar schon auch vor der Kamera gerne. Ja, und dann hat sich das dann doch anders entwickelt, und damals irgendwie war die Idee von Paramount auf Teufelsberg. Das fand irgendwie, habe überlegt, was man für einen Namen der Sache geben könnte.
Ach, du meinst wegen diesem Berg, der bei Paramount immer da.
Ja, genau. Das war
Vorspann.
So, ja, genau. So war das. Die Vorlage so: hier gibt es hier einen Berg. Also, wir hatten natürlich nicht Kreuzberg-Filmproduktionen, weil ich da nicht wohnte. Und fand das irgendwie so abgefahren genug.
Und diese Figuren, die ihr entwickelt habt, die sind einfach dann euch so spontan gekommen, oder hatte das irgendwie so einen Bezug irgendwo hin? Also Edith Schröder haben wir schon drüber gesprochen, aber hatte das irgendwie einen Bezug zu lebenden Personen?
Naja, also dieser erste Super-8-Film, Edith Schröder, eine deutsche Hausfrau, der ist so ein 30-Minuten-Film. Als wir den damals gemacht haben, haben wir natürlich wahrscheinlich unsere Eltern so karikiert. Und ich habe den dann mal viele Jahre später in Hamburg beim Filmfest gesehen. Und wir haben den damals, als wir den gemacht haben, es ist eine Komödie. Wir fanden das wahnsinnig lustig. Also Edith ist da Alkoholikerin, und ihre beste Freundin, die im gleichen Haus wohnt, die arbeitet beim Siedlungsschutz. Also so eine Art Polizei, die da die Siedlung sauber hält, und am Ende des Films wird sie dann quasi, da Edith besoffen in so einem Einkaufszentrum rumliegt, in einer Mülltonne entsorgt. Entschuldigung. Also eigentlich, und ich saß da in diesem Filmfest und dachte, meine Güte, ist ja eine wahnsinnig düstere Geschichte, und auch so, also ich war selber so, ach du.
Ja, ein bisschen traurig auch.
Ja. Und meine Eltern waren auch keine Alkoholiker. Also der Film wirkt dann im Nachhinein, also da haben wir da irgendwie unsere Jugend aufgearbeitet. Nee, wir fanden es einfach lustig.
Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich es irgendwann mit Freunden mal gesehen habe. Da gab es, glaube ich, so eine Szene, wo, ich weiß gar nicht mehr genau, also wo dann Edith Schröder, glaube ich, anruft bei der Polizei, kommen sie schnell rum.
Ja, ihre eigene Tochter.
Ich habe hier eine Assoziale.
Ja, weil ihre Tochter ist Punkerin.
Ja, genau,
dann
richtig.
Dann lässt die quasi von der Polizei ihre eigene Tochter ab. Und ja, ist schon eine miese Geschichte. Also wir haben eigentlich da eher so mit unserem Spießerumfeld
abgerechnet.
Ja, genau.
Künstlerisch abgerechnet.
Also eine Sache, die ist ja leider nicht in dem Film gelandet, weil die Kamera da kaputt war. Wir hatten kurzzeitig da mal ein Transparent vom Balkon runter. Diese Wohnung ist besetzt, und damals war das so der Höhe, der Peak quasi der Hausbesetzer-Szene. Also da sind irgendwie alle CDU-Leute, bla, die sind total mies drauf abgehauen. Und in dieser Wohnsiedlung und da fuhr auch ein Bus vorbei und da war also Tumult und nachher kam auch...
Das ist unglaublich lustig in dieser Wohnung.
Ja, ja, und eigentlich, also wir haben, nachher kam auch die Polizei, wir hatten es dann schon eingeholt, leider ist es eben nicht, weil die Kamera lief da nicht, konnten das nicht filmen.
Und ist dann irgendwas passiert dann auch da, oder?
Naja, gut, also da, als die Polizei kam, war dann halt das schon weg, also deswegen war da irgendwie nichts zu sehen. Und die wollten nur wissen, was los ist. Und es war halt hier vom Bob Schneider. Wir wohnten im gleichen Haus. Und seine Eltern waren im Urlaub. Und naja, wir haben gleich das Haus genutzt. Hier machen wir mal jetzt einen lustigen Dreh. Und mussten uns dann erklären. Natürlich, also als meine Eltern nach Hause kamen, die sind dann da ziemlich an die Decke gegangen.
Aber es ist irgendwie eine lustige Geschichte. Das ist ja Siedlung.
Ja, es gibt immerhin ein paar Fotos davon.
Diese Wohnung ist besetzt. Ich würde dich gerne mal fragen, ich finde ja immer sehr witzig, wenn man die Wikipedia-Einträge liest, wie das schreibst, ja nicht du, sondern logischerweise schreiben immer andere Leute, aber da steht dann bei dir, du bist Schauspieler und Travestiekünstler. Das finde ich immer so eine lustige Umschreibung. Ich habe mich gefragt, hast du eigentlich, weil wenn du auf der Bühne bist, ich habe immer so das Gefühl, das ist ja immer so sehr präzise, gerade auf was Timing angeht, hast du das eigentlich mal professionell gelernt, Schauspielerei? Oder?
Nee. Nee, Learning, das ist alles by, learning doing. By Doing. Ja, ich hatte halt irgendwie in der Schule, ich war auf einer Gesamtschule da in Charlottenburg, auf der Harald Pöcher. Da haben ich mal so, da gab es mal die Fragerunde in der Schule, was wollt ihr werden? Und ich wollte ja Schauspieler. Da wurde dann aber gar nicht weiter drauf reagiert. Meine Eltern haben das auch einfach ignoriert. Es kam nie irgendwie, und ich war aber auch irgendwie selber zu naiv zu sagen, ja, ich will dann auf eine Schauspielschule oder so. Nee, lern mal was Vernünftiges. Und im Endeffekt war es dann auch eigentlich nicht schlecht. Ja, der Glück, ich habe ja im KDW gelernt, also am besten Adresse.
Ach, guck an, okay.
Das ist, ja, das war quasi
also nicht ein Lern. Nicht bei Beker oder Hertie.
Nein. Nee. Naja, und das waren quasi so diese 2,5 Jahre, die da war auch so Schule fürs Leben.
Aber das macht das irgendwo auch Spaß, können wir mir vorstellen, bei KDW, oder? Ich meine so, also, naja, Spaß vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber irgendwie auch interessant, könnte ich mir vorstellen.
Naja, das war damals natürlich völlig
spießig,
anders.
Ne?
Ja, also klar. Das war mal irgendwann...
Nicht so glamourös, ne? So,
Nee, das war noch irgendwie, also es war schon ein schickes Kaufhaus, aber es war eben noch bei weitem nicht so, wie es jetzt ist. Und ich hatte da teilweise ganz nette Kollegen, aber das war eben teilweise auch wirklich ganz furchtbar. Da ist mir allerdings ganz interessante Sachen aufgegangen, dass nicht alle Schwule lustig und verrückt sind, sondern dass die auch durchaus die größten Spießer sein können. Da habe ich quasi gelernt, dass die Sexualität der kleinste gemeinsame Nenner ist, den man haben kann. Ja, wirklich. Also da gab es dann Leute, die waren, also die wirklich die letzte Supertunte, die waren dann spießiger als meine Eltern. Und ich war da völlig schockiert von. Also weil ich halt irgendwie, ich hatte so einen Busenfreund, wir beide waren einfach so durchgeknallt und dachte, ach nee, Schwule sind alle irgendwie, die sind irgendwie so anders und leben ein völlig anderes Leben und kannte eben gar nicht so die Variante mit der Bürgerlichkeit.
Verstehe. Naja gut, KDW, naja gut, kann man den gerade in der damaligen Zeit, kann man sich vorstellen, gibt es bestimmt heute noch zum Teil.
Na klar, sicher.
Also das ist, ich meine, das ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema, dass jetzt irgendwie auch wie Leute auch in der AfD sind. Naja gut, das Thema lassen wir jetzt auch vor, also, aber das ist gibt es ja auch. Ne, so. Aber ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, das hat man ja heute schon vergessen, du hast ja auch Filmrollen gehabt, also unter anderem Kondom des Grauens, ja. 16 Uhr, nee, stimmt gar nicht, 18.15 Uhr ab Ostkreuz, ja. Nicht 16.50 Uhr ab Paddington, sondern 18.15 Uhr. Waren denn so diese Filmerfahrungen für dich eigentlich positiv, so vor der Kamera zu stehen, da so einem Film?
War das war ganz unterschiedlich. Also vor allen Dingen mein Auftritt in Kondom des Grauens ist ja ungefähr 20 Sekunden lang.
Das stimmt.
Da geht eine Fahrstuhltür auf. Da stehe ich im Fahrstuhl. Aber ich spreche. Ich habe, glaube ich, einen Satz.
Ich weiß es
nicht genau. Das war aber eben ganz lustig, als da damals dieser Film gemacht wurde. Ich glaube, in Babelsberg auch schon. Mich nicht irre. Und ich hatte irgendwie verschiedene Perücken selber mitgebracht. Und dann habe ich aus Quatsch, weil so kurz bevor wir drehen, war dann plötzlich Mittagspause. Dann habe ich auf Quatsch so eine ganz hässliche Perücke aufgesetzt und bin so in die Kantine. Und alle kreischten auf, ja, die musste aufsetzen. Und ich wollte eigentlich gar nicht so blöd aussehen. Aber naja, so passt jetzt dann. Nee, das war ganz, also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber es gab so Sachen, ich habe irgendwie für... Ein Sat.1-Film mal mitgespielt, hat man auch so eine längere, so eine Woche Produktion und das war alles so wahnsinnig chaotisch und anstrengend und nervig und schlecht organisiert, obwohl das wirklich so eine Profi-Produktion war.
Okay. Und hat dich das auch mal gereizt, irgendwie so mehr zu machen im Film so?
Ja, eigentlich schon. Also, aber eben, das sind quasi so ein bisschen so wirtschaftliche Umstände gewesen. Also einen Film zu machen ist einfach viel schwieriger, als auf die Bühne zu gehen oder halt ein Theaterstück zu produzieren, weil es natürlich nicht so viel Geld kostet. Und also man ist natürlich schneller auf der Bühne, als dass man einen Film gemacht hat, der dann auch noch gut läuft, wo man dann noch wieder von leben kann. Also ist es eigentlich eher so passiert. Wir haben ja eben vor 2 Jahren hier Wenn Ediths Locken läuten verfilmt nochmal, aber ich plane auf jeden Fall, möchte ich noch einen großen Film machen.
Ich wollte die Frage für den Schluss aufheben, deiner neuen Projekte.
Ja, ja, aber, das kann man nachher noch bereden.
Genau, kann ich noch bereden. Aber gab es eigentlich auch mal irgendwie Anfragen von Leuten außerhalb, also für eine Filmrolle?
Nee, nicht so wirklich, also leider. Also ich glaube, man traut mir immer nicht zu, dass ich auch andere Sachen machen könnte, außer Edith Schröder.
Obwohl so eine Figur bestimmt hier und da auch reinpassen würde. Aber es ist natürlich, na gut, es ist eine extreme Figur.
Klar.
Also passt vielleicht auch nicht überall hin, so, ne? Aber gibt es denn, also sagen wir mal so, gibt es denn da was dich interessieren würde, wo du sagst, irgendwie, okay, das würde ich jetzt gerne mal machen, irgendwie ausprobieren? Also was, welche Richtung oder welche Rolle oder so?
Jetzt für einen Film, meinst du, oder so?
Oder auch darüber hinausgehend, ja.
Ja, ach naja, da könnte ich mir die unterschiedlichsten Sachen vorstellen. Natürlich wäre einfach toll, wenn ich mal was ganz anderes, mal einen schrecklichen Mörder spielen würde, also eine unsympathische Rolle oder so, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Ich habe ja mal mit den Geschwister Pfister ein Theaterstück gemacht, die ist Therapie zwecklos, wo ich eben einen ganz biederen Schwulen gespielt habe, der so völlig zurückgeht, also so quasi so von einer Bühnenaktion, genau das Gegenteil von Edith.
Das habe ich auch gesehen, kann mich gar nicht daran erinnern. Ich,
ja, das ist auch
schon lange her.
Ja,
ne?
Ja.
Okay.
Und da, ich hatte natürlich gehofft, dass die Leute denken, ach Mensch, toll, guck mal, der macht irgendwas ganz und nur ganz minimalistisch, aber das wurde dann doch irgendwie, ich bin da irgendwie untergegangen. Es wurde doch nicht so bemerkt.
Wie das du es überhaupt warst, meinst du jetzt?
Ja, oder? Ja, genau, eben halt so dieses völlig zurückgenommen zu spielen.
Ja,
so.
Ja. Na, du hast ja auch mitgespielt, aber das war ja auch nur eine kleine Rolle. Jetzt habe ich aber leider den Titel schon wieder vergessen, von diesem Alt-Berliner...
Frau Luna.
Frau Luna, genau. Das fehlt mir, da warst du ja auch in einer kleinen Rolle. Aber das war ja auch ganz was anderes, ne? So.
Ja, aber das war ganz toll. Also das war wirklich so eine meiner interessantesten Erfahrungen der letzten Jahre. Also erstens mal mit den ganzen Kollegen, die man auch schon seit ewigen Zeiten kennt. Also,
das ist ja richtig prominent besetzt, ne?
So. Ja, ja, eben alle Leute so aus der Bar, jeder Vernunft oder aus dem Tippi, die ich aber auch alle schon lange, viele Jahre kenne. Das war irgendwie das erste Mal, dass wir zusammen gespielt haben. Ich bin ja zum Glück Ensemblearbeit gewohnt. Und die aber eben oft nicht, und weil viele von den Künstlern halt auch entweder selber Regie machen oder eben nur in so einem ganz kleinen Rahmen.
Ihr eigenes Ding machen, ne?
Und plötzlich ist man da in so einem Ensemble, es waren ja irgendwie 11 Darsteller plus der Tänzer, und dann ist man auf einmal in so einem ganzen System. Und da haben... Also manche haben da sehr gelitten von den Kollegen.
Echt, ja?
Ja, ja, doch, doch.
Oder eben auch so, aus dem Nähkästchen plaudern.
Oder wo man auch denkt irgendwie, ach... zu Kollegen, wo du denkst, ach, mit denen wird es bestimmt lustig, und die sind dann die größten Nervensägen. Oder entwickeln sich dann auf der Bühne zu so Rampensauen, und dann so, was ist hier?
Ja, weil jeder so seine Rolle da so
ja, ja.
Betonen will.
Ja, aber das war wirklich also eine ganz tolle und wichtige Erfahrung. Auch eben auch so auf Bezug auf Disziplin. Also ich meine, wir haben ja früher unsere Sachen auch immer sehr chaotisch entwickelt. Und es ist dann im Endeffekt eben doch einfacher, wenn man da so eine gewisse Disziplin reinbringt.
Ja, das ist ja auch richtig aufwendig produziert gewesen, ne?
Ja, also, ja, ja, klar.
Ne? Also auf dem Punkt mit den ganzen Songs, da musst du ja auch ganz präzise spielen.
Auf jeden Fall, ja. Wenn du da noch irgendwie mit 10 Tänzerinnen und dann ein falscher Schritt schon wirst du da irgendwo in die Ecke geschubst.
Na, ich fand halt nur lustig, wie das, ich habe es damals mit meinem Freund gesehen, und da waren wir, also im Publikum, das will was heißen, wir haben echt einen Altersschnitt gedrückt, also es war echt altes Publikum damals.
Ja, naja, also, klar, also Operette ist natürlich ist jetzt auch nicht so.
Nicht so nicht für die 23-Jährigen.
Nicht unbedingt, nee.
Aber ich hatte das völlig unterschätzt oder beziehungsweise gar nicht so realisiert, bis mir dann klar wurde, oh, okay, also ist schon so ein bisschen Altersheim hier, aber naja, ist jetzt böse, aber du weißt, was ich meine. So, es geht so um die Richtung. Ich wollte dich noch was fragen, und zwar, ich war Weihnachten letztes Jahr im BKA-Theater bei, wie heißt der Titel nochmal genau? Bei
Ediths Glocken läuten.
Genau, das fehlte mir gerade. Und da ist mir aufgefallen, wow, also noch 30 Jahre danach oder fast 30 Jahre, das ist so ein Humor, der so zeitlos ist, der auch heute noch funktioniert.
Echt, findest du?
Naja, ich habe mich, da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Und zwar, ihr habt ja irgendwas richtig gemacht, sonst wird es ja, ja heute nicht mehr funktionieren. Und ich würde dich gerne fragen, was habt ihr denn da eigentlich in aller Zeit so richtig gemacht? Also warum glaubst du, also warum funktioniert denn das heute immer noch so gut?
Naja, das Lustige ist natürlich wirklich, dass eben dieses Stück, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Deutschlands am längsten laufende Kleinkunstproduktion, die sich mit dem Thema Weihnachts beschäftigt. Also jetzt, damals war 15-jährige Jubiläum. Und wir haben da viel rumgedoktert an dem im Laufe der Jahre. Also so in den ersten Versionen sind ja am Ende des Stücks Außerirdische gekommen und haben Biggie und Jutta, ja wirklich, die haben Biggie und Jutta entführt, weil Jutta eben einen übergroßen beleuchteten Weihnachtsmann auf dem Balkon hatte und es war ihre Götze, die wollten sie haben. Und,
ach so, okay, verstehe, ja. Okay.
Naja, auf jeden Fall und... aber das Stück funktionierte damals auch schon. Es gab natürlich eben auch im zweiten Teil diesen Familiencrash da. Und dann haben wir uns eben entschlossen, wir machen da eben nur noch so eine Familienstory draus, dass am Ende wieder irgendwie alle zusammenkommen. Und wir haben halt gerade in den letzten paar Jahren halt sehr viel dran gearbeitet. Immer wieder nochmal drüber gegangen und unnütze Witze weggemacht oder so ein bisschen gekürzt. Und die haben ja einen Regisseur. Wir hatten ja irgendwie zu dem Jubiläum war unser Anliegen, wir müssen dann nochmal so quasi sauber machen.
Ja, wir müssen mal in drei Sätzen vielleicht mal erzählen, für alle, die es nicht gesehen haben, worum es in der Geschichte geht. Also Edith mit ihren beiden Freundinnen.
Ja, Biggie, Leggings-Boutique-Besitzerin, Jutta, die Kneipenwirtin, die eigentlich nicht zusammen Weihnachten feiern wollen. Auch noch dann bei Edith, wo eigentlich die nicht hin wollen, weil die hat ja die versüffte Wohnung und kann auch nicht kochen. Und dann beschließen sie, doch zusammen zu feiern. Und dann gibt es halt noch einen schwulen Friseur mit seinem Arbeitskollegen, die dann halt auch noch auf dieser Weihnachtsfeier landen. Und natürlich endet alles in einem riesen Debakel und Geschrei.
Ja, aber stimmt, das läuft ja aber unglaublich lange schon so, ne?
Ja.
Das
ist irgendwie so. Und es gibt ganz viele Leute, die kommen wirklich und die sagen mal, sie müssen das vorher gucken, sonst können sie nicht Weihnachten feiern.
Ach echt? So wie, ja, wie Dinner for One?
Ja, so ungefähr. Und ich finde es halt, ich spiele das auch nach wie vor total gerne, weil sie jetzt mittlerweile die Herausforderung, du musst das hinkriegen, dass es sich nicht anhört, als würden wir es schon 15 Jahre spielen, sondern dass es immer frisch bleibt. Und da hat eben unser Regisseur Bernd Mottl, gute Arbeit geleistet, immer so Tipps zu geben, dass man eben nicht zu früh reagiert und einfach oder einfach mal ein bisschen was anders sagt, sodass der Kollege überrascht ist und so.
Aha. Ist eigentlich dein Eindruck, weil ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau erinnern, was da für ein Publikum war, aber ist das eigentlich auch so, dass das auch noch dann neue, junges Publikum auch noch dann nochmal neu anspricht? So?
Ja, da wächst schon Publikum nach. Also ich meine, ich muss mich ein bisschen wundern, wir haben auch relativ altes Publikum da im BKA und offensichtlich haben sich so die Sehgewohnheiten auch verändert von den Leuten, weil ich so denke, also wenn vor 10 Jahren, gut, nun sind wir auch nicht mehr so derbe wie früher, aber so vor 10 Jahren wären diese älteren Leute da nicht hingekommen. Also entweder liegt es am Fernsehen oder dass die irgendwie anders erreicht werden, dieses Publikum.
Aber wie meinst du, dass die jetzt irgendwie so härtere Sachen jetzt vertragen können?
Nee, das oder? Könnte sein, ja. Also, weiß nicht, früher, gut, also bei der Weihnachtsschröder sind ja sehr viele sexuelle so Andeutungen, bla.
Na, es geht schon zur Sache auch.
Ja.
Also, ich meine, auch von den Sprüchen her und so. Also,
ja, ja, klar.
Also, das finde ich ja super, aber ich meine nur, das ist halt so.
Ja, und ich glaube, hatten sich einfach so die Sehgewohnheiten verändert. Also, irgendwie, da regt sich jetzt keiner mehr drüber auf. Da muss man jetzt wieder eher aufpassen, dass man nicht irgendwas Falsches sagt über irgendwelche. LGBT irgendwas noch oder so, ne?
Die Identitätspolitik, wie ich es mal nenne. So. Das ist ja ein ganz heikles Feld. Das stimmt, ja. Aber ich habe mich auch gefragt, so, es wird ja dann auch manchmal so gesagt, so in den Beschreibungen, weil ich so ein bisschen gegoogelt habe, was man alles so findet, das ist halt Trash-Musical. Also Trash ist ein Wort, was da gerne genommen wird. Ist das eigentlich eine Beleidigung für dich so oder findest du das okay als Bezeichnung?
Ach nee, mittlerweile nicht. Also es war eine Zeit lang, wo man dann auch mal dachte, ach, dass man jetzt so gelabelt ist mit diesem Trash, aber eigentlich ist es ja quasi, also John Waters ist ja auch Trash gewesen und ist irgendwie eigentlich auch irgendwo eine Auszeichnung. Und mittlerweile legen wir es ja auch wiederum darauf an, dass eben nicht alles so glatt gebügelt ist und dass halt eben doch, olle Kostüme oder dass halt dann doch mal ein Fehler ist oder mal irgendwas schief geht und das finden die Leute ja dann auch viel lustiger, als wenn jetzt alles so glamourös wäre.
Ist es eigentlich so auch dein Eindruck, dass man das so manchmal vermisst? Also weil ich so den Eindruck habe, das gilt ja für viele Bereiche, also nicht nur fürs Theater, sondern auch für Film. So, also ich finde, vieles ist so ein bisschen glatt gebügelt. Also nicht im Sinne von, dass es keine interessanten Stücke oder Filme mehr gäbe oder so, aber ich finde, vieles ist so ein bisschen glatt geworden. Oder aber man hat sich vielleicht schon dran gewöhnt und hätte es früher, wäre es vielleicht noch ein Aufreger gewesen oder so. Aber wie ist so dein Eindruck da? Also,
na gut, da kommt es dann immer drauf an, auf die Künstler. Ne? Ich habe ja auch mal beim Soloprogramm gemacht, da gab es da so eine kleine Video, wie so eine Mini-Fernsehserie, Alle lieben Mutti. Und da gab es eben auch eine Porno-Folge, das wollte ich unbedingt drin haben. Und dann gab es halt damals Schwule, die gesagt haben, ja Mann, wir fanden das total lustig, aber ich kann nicht mit meinen Eltern da reingehen. Also das ist dann halt immer so die Frage, wie weit man die Leute provozieren will. Klar, ich denke natürlich jetzt auch immer drüber nach. Ich möchte ja, dass auch die Hütte voll ist und dass es jetzt nicht nur ein Kunstpublikum anspricht. Ne?
Also dass die Leute schockiert sind, ja.
Ja, da überlegt man sich dann schon ein bisschen, was man so macht. Also, aber wir sind eigentlich jetzt nicht bis jetzt, dass wir denken so, nee, es muss alles gefälliger sein. Klar, das aber.
Ja. Ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren, aber das ist ja dann, das betrifft ja dann so die Clubszene, aber dass Nina Queer mal, ich glaube, es war eine Party von Nina Queer, die hat dann mal auf einer Party so ganz, ich fand das ganz ekelhaft, so ganz schlimme Trash Heteropornos gezeigt, irgendwie so kleinen. Und ich meine, so das erste Mal, wo du denkst, du kannst dich schockiert sein, du hast so, nee, da kannst du jetzt ich nicht hingucken, weil es einfach so ekelhaft war. Irgendwie. Aber gut, ich meine, als Schockeffekt hat es funktioniert. aber ich wollte dich noch was fragen, und zwar, mir ist aufgefallen, da kommt ja auch so ein kleiner Gag vor, da mehrere Male, wo du dann so Bezug nimmst auf West-Berlin in dem Stück, in dem Weihnachtsstück. Ich habe mich dann gefragt, okay, also wenn man jetzt so Nachgeborener ist, also die Teilung jetzt gar nicht mehr kennt, ist das eigentlich so ein Gag, den man heute noch so gut machen kann? Weil ich dachte, okay, also West-Berlin, okay, klar gibt es noch West-Berlin in Anführungszeichen, aber das eigentlich so, ist das ja so ein Gag, der so vor, ja, du weißt, was ich meine, also funktioniert so ein Gag eigentlich heute noch so
gut? Naja, das, also gerade das ist jetzt wirklich echt so eine lustige Geschichte, weil, also die Figuren sind ja so angelegt, es ist ja vor allen Dingen unsere Jutta, die immer wettert gegen die Ossis, wobei sie ja gar nicht rüberfährt in Osten. Ne? In dem Stück sagt sie ja, sie ist das erste Mal seit 89 wieder drüben gewesen, um Weihnachtsdekoration.
Das gibt es, glaube ich, auch wirklich so Leute.
Ja,
bestimmt.
Genau, und das ist es, und das persiflieren wir natürlich. Und es gab auch mal so eine Zeit, wo die Leute so sagen, wo dann kommt mal so eine E-Mail, ja, reicht jetzt mal mit den Ossi-Witzen. Und ich selber in meinem Freundeskreis habe, also ich würde mal sagen, so 50-50. Also ich kenne, also habe auch Freunde eben, die aus der ehemaligen DDR sind. Und die finden es durchaus lustig, ne, irgendwie dieses, naja gut, und es gibt natürlich auch immer so Veranstaltungen eben in West-Berlin, wo eben quasi nochmal die da alle zusammenkommen, die sie zu hoch gehalten haben. Klar, wenn man nachgewachsen ist, kann es sein, dass man diesen Witz dann nicht mehr versteht. Aber bis jetzt funktioniert es. Ich freue mich schon, dieses Jahr ist dann quasi Jubiläum.
Ne? Ja, ja, das also ist ja.
Jutta kann dann sagen,
30 ich weiß,
seit 30 Jahren nicht.
Also ich komme bestimmt, das ist irgendwie super. Also alle Hörer, also ich kann es wirklich empfehlen, wenn man sozusagen Weihnachten einleiten. Ihr macht es ja, glaube ich, auch eine Woche vorher Weihnachten geht's los. Nee, oder zwei? Nee, also zwei
Ende November.
Ende November sogar schon. Ja, okay. Ich wollte dich noch fragen, und zwar, du trittst ja auch, also ich glaube jetzt nicht mit der Show, aber du trittst ja auch manchmal in anderen Städten auf, in Hamburg, in Köln und so. Machst du da eigentlich überhaupt nichts in Bezug auf Berlin oder hat es dann schon auch noch was mit Berlin zu tun? Weil ich hatte so den Gedanken, als ich gesehen habe, okay, wenn man das jetzt irgendwie aufführen würde in Hamburg oder in Köln oder welcher anderen Stadt, wie auch immer, das würde man, glaube ich, dann gar nicht so richtig verstehen, weil vieles dann auch sich aber so auf Berlin bezieht auch.
Naja, es gibt dann höchstens eigentlich das Problem, wenn es einfach so ganz konkrete Sachen sind. Also wenn halt man irgendwie sagt, so der Hermannplatz oder so, also eben so ganz spezifische Sachen. Ansonsten, wir haben mal, als wir so eine der ersten Male in Hamburg im Schmidt aufgetreten sind, da haben wir gab es eine kleine Erklärung über Neukölln. Also quasi so ein Handzettel.
Ja,
wieder, wurde der Bezirk erklärt. Hat Biggie sehr schön was geschrieben zu. Ansonsten denke ich immer so, also wir, wie gesagt, wenn wir auch woanders aufgetreten sind, versuchen wir mal zu gucken, fragen mal die Veranstalter, gibt es hier einen Bezirk, der eben so ähnlich ist, dass man dann halt so ein bisschen den Leuten erklären kann und dann verstehen sie eigentlich auch immer halt, ne, so dieses, drei Hausfrauen, die kann es auch in anderen Städten geben. Absolut. Die Berlinern halt natürlich.
Dann. Ja, ja, klar. Obwohl, ich weiß gar nicht, in Hamburg, was wäre das? Hamburg-Harburg, was wäre eigentlich in Hamburg? Ich weiß gar nicht.
Ja, da gibt es da irgendwie die Horner Rampe und Wandsbecker Markt ist
wohl Wandsbecker Markt.
Also so gut kenne ich mich in Hamburg auch nicht aus.
Okay, ja, ja, weil, nee, das war nur meine Frage, weil das muss man ja wirklich dann erklären. Und wenn du dann da auftrittst oder wenn ihr dann da auftretet, ist eigentlich das Publikum dann irgendwie ein anderes? Also ich meine, logischerweise sind es die Berliner, aber reagieren die dann auch anders oder?
Naja, in Hamburg sind wir halt auch relativ selten. Da kommt dann eher auch so die Szene. Und da ist durchaus, gibt es deutlich mehr Euphorie als in Berlin dann manchmal.
Ach echt?
Ja, aber die müssen sich so freuen, dass wir mal da sind.
Aber so,
die kennt man schon.
Aber das heißt mit anderen Worten, genau, also euch kennt man dann über die Grenzen Berlins hinaus.
Ja, schon, klar. Und da wir nicht so viel unterwegs sind, einfach weil es zu schwierig ist, irgendwie mit vier Leuten, zwei Techniker und so, und da schrecken immer die Veranstalter zurück vor. Deswegen freuen die sich, wenn wir dann mal da sind.
Und wo wart ihr schon überall? So, also im Laufe der Zeit?
In Frankfurt, München, Nürnberg, aber also das ist halt wirklich relativ wenig und selten, einfach weil es echt zu teuer wäre und so.
Ja, man muss es ja wieder reinspielen.
Ja, dann, genau.
Also, ja, klar. Kommen wir mal zu deinen anderen Tätigkeiten. Du bist ja auch DJ, unter anderem ja im Schwutz, oder eigentlich nur im Schwutz eigentlich, ne? Jetzt mittlerweile so. Oder
ja, früher habe ich noch im GMF aufgelegt, ja. Und waren manchmal auch mal woanders, also auch in Hamburg auf Partys und
ja.
So.
Na, ich wollte nochmal fragen, und zwar hast du eigentlich, weil du ja auch einen Überblick darüber hast, wie sich so die Szene verändert hat, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich habe mich da mal gefragt, an dem Schwutz stand so, hey, irgendwie alles super, ist alles wunderbar. Ich habe mich da gefragt, okay, ist das eigentlich anders als früher, so vor 10, 20 Jahren? Und wenn ja, was ist denn eigentlich anders? Wie ist denn eigentlich dein Eindruck? Hat sich da eigentlich irgendwas verändert? Oder würdest du sagen, nee, okay, das ist im Prinzip eigentlich noch genauso wie vor, weiß nicht, 20, 25 Jahren oder so?
Nee, natürlich hat sich da sehr viel verändert, zumal eben, also zum Beispiel, dass Schwutz sehr viel größer geworden ist. Und damals am Mehring, dann war das ja wirklich so ein kleiner, gemütlicher Club. Und entsprechend haben sich die Partys halt auch verändert. Und auch überhaupt so, wie die Leute da so, wie es eben Musikwünsche, werden jetzt immer per Handy gezeigt und so ein Kram. Und wenn man jetzt manche Sachen nicht hat, sind die Leute immer, also ich lege ja noch von CDs auf, ne? Ich komme mir da schon vor, wie so die DJ-Oma. Hab mich aber letztlich entschlossen, ich ziehe das jetzt durch.
Ja, aber erscheinen die neuen Sachen, erscheinen die denn auf CD noch?
Ganz wenige Sachen, also Alben schon, aber so irgendeine Single oder Remixe. So.
Und wie überbrückst du das dann?
Naja, gut, also es gibt dann schon Freunde, die mir Sachen halt irgendwie zusammenbrennen. Aber eben der Vorgang des Auflegens von CDs ist irgendwie schon ein bisschen anders, als wenn das einfach eingespielt wird vom Stick oder vom Tablet.
Das ist ganz andere Technik einfach logischerweise.
Genau, ja, und es hört sich eben auch ein bisschen anders an. Gut, also früher war das eben alles klein und ich und Biggie, eigentlich war ja Super Sandy die Erfinderin der DJ in a Drag. Und ich bin ja da per Unfall zugekommen, also mein Freund damals, das ist, glaube ich, jetzt vor über 20 Jahren echt her, der hat aufgelegt im GMF in einer Lounge, da gab es gar keine Tanzfläche und der hatte eine Lebensmittelvergiftung und als ich da hinkam mit Biggie, haben die mich gefragt, ob ich einfach auflegen könnte, das war dann noch mit Platten und dann war das irgendwie lustig und hat auch funktioniert und dann habe ich die damals gefragt, ob ich nicht mal mit Biggie zusammen, wir legen unsere Lieblingslieder auf im Fummel und das funktionierte dann so super und so fing das überhaupt an. Und alle anderen sind erst danach gekommen.
Na, ich wollte auch noch eine ketzerische Frage stellen, wobei, das gibt es bestimmt auch Ärger, aber ich habe auch manchmal so den Eindruck, ich nenne jetzt wirklich auch keinen Namen, nicht, dass jemand Bestimmtes jetzt beleidigt ist, aber dieses Konzept von, also Drake als DJ, ich habe da manchmal den Eindruck, okay, also wenn man jetzt irgendwie eine gute Drake ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man eine gute DJ ist.
Nee.
Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen so, weil ich denke, okay, weil ich gucke ja nicht die ganze Zeit wieder hin, weil ich will ja tanzen in dem Moment. Und wenn man dann keine gute DJ ist, dann denke ich so, also das Konzept ist mir dann manchmal auch so nicht so ganz klar. So. Also wie ist denn so dein Eindruck? Also ist es so...
Also ich sag mal so, es gibt auch ein paar, die richtig gut sind.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, das ist, also ich meine, es kommt natürlich da auch total auf den Musikgeschmack an, finde ich jedenfalls so. Und ich habe, also ich lege mir jetzt nicht ein Set zurecht wie irgendwelche Profi-DJs, aber ich habe immer so ein so einen Plan, wovon wo ich nach wo komme, sodass es immer so ein bisschen auch alles zusammenpasst und nicht einfach, ach, jetzt liegt hier Madonna, dann kommt aber irgendwie Gossip und bla, klar, also so einfach so durcheinander, klar, was gerade so mir jetzt einfällt, sondern schon so ein bisschen, dass man da auf irgendein so eine Richtung hat.
Und wenn man, weil du gesagt hast, dass die Leute per Handy dann Musik wünschen, gehst du auch dann darauf ein? Oder?
Schwierig, ich kann es meistens nicht lesen, weil die Schrift so klein ist. Abgesehen davon hasse ich Wünsche.
Ja, ist schrecklich.
Also, das ist halt
das DJs Albtraum so ein bisschen.
Ja, also als ich habe ja mal wirklich ganz, also ewig lange im GMF aufgelegt, da ging das dann einfach auch los mit dieser ewigen Wünscherei und ich hatte dann mal einen Zettel geschrieben. Ich spiele gerade die 10 letzten Wünsche. Und immer, wenn jemand kam.
Das ist ja auch hübsch.
Also. Ja, das funktionierte dann auch, war Ruhe.
Aber weil wir jetzt konkretes Schutz erwähnt haben, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mein Eindruck ist. Ich meine, ich finde es auch schön da und so, aber ich finde zum Beispiel, mir ist es zu groß. So. Also es ist ja, ich nenne es immer so ein bisschen so das schwule Berghain. So, mhm, ne? Also nicht, man soll ja nicht immer anfangen, hör, Mensch, früher war alles besser, aber ich finde so, wie es ist doch recht groß. Aber das scheint die Leute ja auch nicht zu stören. Das ist ja immer voll die Bude eigentlich, ne? So.
Ja, aber jetzt auch nicht unbedingt immer. Und wenn es dann nicht ganz so voll ist, dann wird es, finde ich, auch eben ein bisschen ungemütlich. Und die haben, was ich eben ein bisschen schade finde, es gibt im Gegensatz zu früher da im alten Schutz, wo man halt irgendwie ein bisschen netter sitzen kann. Die haben, es gibt natürlich dann immer dieses berühmte Problem mit dem Feuerschutz. Deswegen kann man da immer nicht irgendwie so sitzgelegen. Es muss natürlich alles immer so super brandsicher, bla bla. Und manchmal fehlt es dann einfach auch am Geld, dass man halt noch sagen kann, so, wir basteln jetzt hier mal noch eine nette Sitzecke. Das finde ich auch, fehlt ein bisschen.
Höchstens da im Gang, aber da ist auch mal so ungemütlich.
Ja, da ist eben gerade, das ist ein Fluchtweg, da geht es eben nicht. Da dürfen halt wirklich nur diese paar Bänkchen sein, die sie da haben. Und man könnte es natürlich schöner machen.
Hm. Ja, klar, das war im alten Schutz ein bisschen gemütlicher, ein bisschen intimer auch. Ne? Aber gut, das hat nicht mehr ausgereicht für die vielen Leute. Ne?
Nee, aber die demnächst bauen sie um. Also ist jetzt noch ein bisschen unklar, wann. Weil da wird ein neues Gebäude gebaut, irgendwie davor.
Und ein neues Gebäude davor?
Ja, genau, kommt man nicht mehr rein. Muss man bei den Leuten durch die Wohnung laufen. Nee, aber die kriegen dann halt einen neuen Eingangsbereich. Aber da ja dann noch nichts passiert ist, wird wohl noch, also eher in so ein paar Jahren.
Verstehe. Ich würde gerne mal noch am Schluss mal den privaten Artist Stabel mal kennenlernen. Und zwar, du bist ja unglaublich umtriebig so mit allem, was du tust. Ist es eigentlich so, dass dir das manchmal auch so ein bisschen zu viel wird und sagst, hey, ich brauche mal jetzt 3 Tage Auszeit, keine Szene, keine vielen Leute um mich rum und nur für mich? So wie bist du da privat manchmal?
Ja, das wächst mir schon manchmal über den Kopf. Aber es gibt auch immer wieder schöne Szenen. Letztlich bin ich gerade zum BKA gelaufen, da kam eine Frau mit einer älteren Dame, die im Rollstuhl saß, aus dem Optik. Und die krakelte mir dann so hinterher, Mensch, du bist doch Artist Zabel. Und dann sagte sie noch, sie waren in den Shows und so, da freue ich mich dann natürlich drüber. Andererseits ist eben zum Beispiel, wenn ich mal privat auf eine Party gehe, man bleibt halt natürlich immer ansprechbar und irgendwie so, das ist manchmal schon anstrengend.
Also die Leute glauben, die kennen dich gut, so meinst du, und die sprechen dich dann gleich an, oder?
Ja, aber das finde ich ja eigentlich immer nicht schlimm. Blöd wird es nur, wenn Leute irgendwie, also es gab mal so, ich war mal im Berghain und dann fragte mich jemand an der Bar, wo es dann meine Karten zu kaufen gäbe. Und ich so, wie, hast du schon mal vom Internet gehört? Und dann kam eben so, nee, sag mal im Ernst. Und dann dachte ich so, also...
Okay.
Entschuldigung, ich bin hier privat. Keine Ahnung, wo es die Karten gibt.
Da ist es ja, gibt ja so einen ganz lustigen, so ein bisschen Klischee, aber dass so viele Comedians oder Satiriker, was auch immer, dass die dann privat so ganz ernste Menschen sind. Das finde ich immer so ein bisschen.
Ich bin privat auch lustig.
Good for you, das wollte ich fragen halt. Weil es gibt so, ich glaube, das sind ganz ernste Leute dann zum Teil auch. Also Charlie Chaplin soll ja ein ganz ernster Mensch auch gewesen sein, angeblich. Ja. So. Wundert mich dann immer so ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich so die Abgrenzung zum Beruf oder so, oder keine Ahnung.
Nee, also bei mir kriegen meine Freunde auch ab und zu mal vielleicht einen Spruch, wenn mir was Lustiges einfällt.
Ich habe gelesen, du hast in Brandenburg Anwesen vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ein
Haus. Doch, natürlich.
Ein Anwesen. Ein Schloss in Brandenburg.
Nee, also ein Schloss ist das nicht.
Aber ich habe mich nur gefragt, ich fand das so lustig. Also okay, so der private Artist Zabel, wenn er dann entspannen will, ist er dann irgendwie mit den Fingern in der Erde und Möhren, züchtet Möhren und Rosen oder so. So.
Stimmt sogar ungefähr. Nee, das ist ein altes Bauernhaus von 1948. Also und es ist zum Glück keine Bruchbude gewesen, sondern in einem ganz hübschen Zustand mit einem recht großen Grundstück. Und es ist aber ein Schnäppchen gewesen. Also nicht, dass sie so denken, ich hätte da wahnsinnig viel Geld ausgegeben für.
Okay.
Und es ist wirklich toll. Also mittlerweile, also hätte man mir vor, weiß nicht, so 8 Jahren gesagt, du hast mal ein Haus auf, und dann, ja, ihr spinnt wohl, weil ich da aber auch noch so eine Partymaus war. Und mittlerweile liebe ich das aber sehr. Da, also ich fahre
auch total entspannt, ne?
Ja, so. Ja, ja. Und es ist halt wirklich, ich habe jetzt neue Probleme. Es regnet nicht. In Brandenburg. Meine Pflanzen muss dann, oh Gott, meine Pflanzen.
Ja klar, das, ich bin Berlin und Brandenburg, ja, ja, versteppt, wie man so,
ja,
sagt.
Ja,
es regnet nicht.
Ich war ja gerade letztlich draußen gewesen und dachte, oh Gott, diese Tanne sieht jetzt aber, die kann demnächst mal weg.
Ja, da musst, musst du dir dann halt einen gut aussehenden, muskulösen Gärtner anschaffen, der das dann für dich macht. Der kostet natürlich wieder Geld. Hast du denn, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, hast du denn jetzt noch so konkrete neue Projekte, also was man von dir vielleicht möglicherweise noch nicht so kennt, oder ist da irgendwas in der Pipeline, wovon wir jetzt, oder worüber du jetzt sprechen kannst?
Naja, wir machen nächstes Jahr eine neue Produktion wieder, jetzt haben wir ja Fly Edit Fly abgespielt und sind gerade schon am Schreiben. Das wird dann natürlich wieder so hoffentlich in der Art werden, wie wir unsere Sachen machen. Dann habe ich Benedikt Eichhorn von Pico und Eichhorn, der hat ein Stück geschrieben, das ist halt eine sehr crazy Geschichte, wo es um ein Raumschiff geht, was den Raummüll einsammelt. Okay. Da hätte ich dann eine männliche Rolle, das ist aber halt noch alles so, also es gibt nur ein Skript. Das finde ich aber ganz interessant, habe aber eben ihm schon quasi so meine Bedenken, weil also wenn ich jetzt mal plötzlich was völlig anderes machen würde, wären die Leute natürlich verunsichert. Also man kann dann das nur parallel machen.
Aber es klingt ja interessant, es klingt ja so nach Umweltschutz und Klimaschutz.
Ja, also
und
er hat da sehr viele Ideen reingepackt und das finde ich ganz spannend. Ich hätte auch, ich wüsste schon 2 Leute, mit denen ich das gerne machen würde. Das ist aber wirklich noch nicht spruchreif. Ich denke mal, da werden wir noch eine Weile brauchen, bis man da mal so ein bisschen weiter dran gearbeitet hat. Also es gibt eine neue Produktion und ich würde halt eben gerne nochmal einen Film machen. Gerne irgendwie irgendwas mit Edith thematisieren. Da würde ich aber eben, da möchte ich gerne selber Regie machen und auch nachher den Schnitt beaufsichtigen.
Klar,
da will man nicht. Wir mussten eben bei den anderen Filmen immer irgendwie Kompromisse machen, entweder weil nicht genug Geld da war oder eben einfach überfordert und bla.
Weil wir jetzt wieder bei Edith sind, du hast ja eine Zeit lang oder eigentlich jahrelang auch diese Kiez-Führung gemacht, da war ich leider nie
die
da.
Die Busfahrt, das mache ich immer noch.
Ja, echt, ja? Aber ist das, ach so, ist es.
Das ist eine Stadtrundfahrt mit dem Bus.
Ah, okay, weil ich hatte gedacht, dass du inzwischen da die eingestellt hättest oder so. Oder,
Nö, mach ich. Also ich mach's nicht mehr so oft. Jutta macht das auch übrigens.
Und aber ihr macht zusammen, oder?
Nee, jeder hat so seine eigene Fahrt da. Das ist irgendwie Comedy im Bus. Und das ist ganz lustig.
Also, und fahrt ihr denn nur durch Neukölln oder durch ganz Berlin?
Naja, also ich und Jutta, wir machen sie hauptsächlich die Neukölln-Tour und die anderen Künstler fahren woanders lang, also nach Morbid oder so. Ich weiß es gar nicht so genau.
Ah, okay. Und da kann man einfach Tickets kaufen und dann ist man an Bord in dem Bus.
Ja, ja, genau. Da geht's auch gerne mal zur Sache. Also ebenfalls, dass man über die Leute ablästert. Ich muss da mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu böse wird. Also weil es dann schon sowas Freakiges gibt, wenn man eben durch Neukölln fährt und sich über die Leute da lustig machen, dass die Leute nicht so denken, ja, hier wohnen wirklich nur Prolls.
Naja, das verändert sich ja auch, der Bezirk, ne? Also gerade so im nördlichen Teil von Neukölln, ja, wie die Studenten und die Amerikaner, die da hinziehen und so, also es verändert sich ja auch.
Die Gentrifizierung,
die berühmte. Ja, da ist ja wirklich so. Ich meine, Kreuzköln ist ja, hört man ja nur noch Englisch, wenn man da, also ich meine, nichts dagegen, aber es ist halt schon ganz anders als früher.
Nein, ich finde es sehr lustig, weil ich habe ja 7,5 Jahre in Neukölln gewohnt und bin da weggezogen, 99, weil es wirklich furchtbar fand und echt assi und wieder eine Folge pisste man vor der Tür.
Aber war das in Kreuzköln oder ein bisschen weiter südlich?
Flughafenstraße, Ecke Hermann.
Obwohl, die ist ja immer noch sehr authentisch.
Ja, genau. Und dieses Authentische ist mir da sehr auf den Zeiger gegangen. Also auch die wirklich blöde Nachbarn. Und ich hatte auch keine Lust mehr, Leute anzugucken, die tagsüber auf die Straße pissen, einfach irgendwohin. Naja, und ich hätte natürlich im Leben nicht gedacht, dass dieser Bezirk irgendwie mal ein Trendbezirk werden könnte. Und das Lustige war, als so eine kleine Anekdote, als ich die ersten Gespräche zu Edith Schröder Kiez-Disco hatte mit dem Schwutz, fahren wir in besagter Flughafenstraße in so einem hippen Italiener, der auf dem Hinterhof ist, irgendwie so die Londeria oder whatever. Also eben
ich glaube, das ist Lebanderia,
ja, genau.
Die alte Wäscherei. Genau.
Und da war ich auch mal. Ja. Bieten, also abends total schick und tagsüber gibt es dann irgendwie immer so ein nettes Mittagessen günstig. Und da bin ich dann eben zurück zum U-Bahnhof Bodinstraße, wo jemand unten gerade am Ende der Treppe stand und in das Ablaufgitter pisste. Und dann dachte ich, ach Gott sei Dank, Neukölln hat sich doch noch nicht so verändert.
Ja, eine Freundin von mir, die wohnt in der Nähe von der Schönleinstraße, die erzählt
ja, auch. Ja, da ist nur auch wirklich krass. Also ich kenne ja auch Freunde, da ist ja jetzt der neue Drogenumschlagplatz.
Absolut, weil es sich vom Cottbusser Tor verlagert hat, sozusagen eine Station weiter. Mhm. Ja, ja, also Neukölln ist schon noch sehr authentisch. Ja. Also oft nicht überall, aber nee. Ah, das danke dir sehr für deinen Besuch hier im Studio. Jetzt wollen wir am Schluss noch mal hinweisen auf, also Dezember ist ja wieder das Weihnachts-.
Wenn Ediths Glocken läuten, dann kommt noch die Silvestershow. Hallo 2020.
Okay.
Machen wir diesmal ein bisschen auf 20er Jahre.
Ach echt, ja?
Okay. Kann mal gucken.
Ja, ich wünsche euch alles Gute, dir persönlich alles Gute. Danke für den Besuch hier. Das war's mit der neuen Folge von Queer as Berlin. Besucht auch unsere Facebook-Seite, da informieren wir euch über neue Gäste, die neuen Folgen. Da könnt ihr alles nachlesen, was ihr wissen müsst zum Podcast. Danke, dass du hier warst. Und
ja, war schön.
Ja, bis dann. Tschüssi.
Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.